In der Reihe Was hält ewig sind wir heute an der letzten Predigt angekommen. Vor 3 Wochen ging es um Anerkennung, Anerkennung von Menschen. Ich erinnere mich daran, dass Tobi sagte, dass jeder Mensch irgendwie Anerkennung erwartet, der eine mehr, der andere weniger. Vor 2 Wochen ging es um irdischen Besitz. Martin hat uns vorgestellt, dass es auch ewigen Besitz oder besseres Eigentum gibt, sogenannte Schätze im Himmel. Und wer am letzten Sonntag hier war, erinnert sich vielleicht noch an einen Bibelvers aus dem Propheten Jesaja 24, 31. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen, doch die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Und heute, in der letzten Predigt zu der Reihe, soll es jetzt um das Leben gehen. Um das Leben, das ja bekanntlich endlich ist und das, wie wir glauben, eben doch nicht unendlich ist, sondern dass es ein ewiges Leben gibt, ein Leben nach dem Tod. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute vor 57 Jahren, 1968, hat ein Mensch das Licht der Welt erblickt, den wir alle sehr, sehr schätzen. Heute auf den Tag hat er Geburtstag. Kashi, unser Bassist und Obermusiker. Ja. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Ich musste das erwähnen, weil es für mich und meine Frau und mich auch heute ein ganz besonderer Tag ist. Und ich wollte nicht so alleine dastehen. Meine Frau Charlotte und ich haben uns heute vor 48 Jahren verlobt. Und haben uns einander versprochen und das hat bis heute gehalten. 4 Monate später durften wir dann heiraten, mehr verrate ich jetzt mal nicht. Ich predige natürlich heute nicht über Kashis Geburtstag oder über unsere und meine Verlobungszeit. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr platt. So, ihr könnt dann gehen. Ach so. Die Verlobungszeit ist ja eine ganz besondere Zeit. Man ist sehr rücksichtsvoll, man will ja nichts anbrennen lassen, man will ja demnächst heiraten, man ist noch so richtig verliebt und freut sich auf die Hochzeit, was am Ende ja das Ziel der Verlobungszeit ist. Und da möchte ich heute anknüpfen. Dieser Begriff Verlobung hat nämlich auch, und auch Verlobungszeit hat nämlich auch einen hohen Stellenwert in der Bibel. Im Alten Testament kommt das ganz oft vor, da geht es hauptsächlich um gesetzliche Vorschriften, auch um Bestrafung, das ist aber heute nicht so das Thema. Und im Neuen Testament kommt der Begriff Verlobung 2-mal vor. Der eine ist euch vielleicht geläufig, da geht es um die Mutter von Jesus, um Maria. Da wird also explizit erwähnt, dass sie eine verlobte Frau war. Aber dann möchte ich mit uns heute mal eine Bibelstelle angucken, die vielleicht nicht so bekannt ist und die steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, denn ich wache über euch mit Gottes Eifersucht. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich dem Christus. Und ihm will ich euch als unberührte Braut oder auch Verlobte zuführen. Als Gemeinde Christi leben wir also heute in einer Verlobungszeit und warten, wie Jesus auch, auf die Hochzeit. Wir leben in dieser Verlobungszeit. Und über die Hochzeit finden wir einen Vers in der Offenbarung, 19, Vers 7. Da steht, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Also wir sehen auf der einen Seite Jesus, der in der Bibel ja auch als Gottes Lamm, als Lamm bezeichnet wird, wie wir das hier sehen. Und auf der anderen Seite die Gemeinde, die Verlobte. Um jetzt genau zu verstehen, was Paulus mit Verlobten meint, müssen wir kurz ins Alte Testament gucken. Denn Paulus lebte ja noch, also theologisch gesehen, im Alten Testament. Das Neue, das gab es ja noch lange nicht. Und im 5. Buch Mose 22 geht es um Bestrafung bei Ehebruch. Lest euch das mal zu Hause durch, 5. Mose 22, da will ich jetzt nicht einsteigen. Es ist total spannend, weil es da ganz verschiedene Strafen für verschiedene Arten von Ehebruch gibt. Da wird zum Beispiel zwischen verlobt, verheiratet und gar nichts unterschieden. Da wird unterschieden, ob es in der Stadt oder im Wald passiert. Also lest euch das mal durch. 5. Mose 22. Wichtig ist, dass im Alten Testament eine Verlobung einen höheren Stellenwert hatte als heute Land auf Land ab. Verlobt war eine feste Bindung. Da wurde auch schon Geld bezahlt und so. Wie sieht das heute aus? Heute gibt es eine gewisse Bandbreite. Die sagen, verlobt heißt festhalten und weitersuchen. Ist moralisch vielleicht ein bisschen anfechtbar. Andere nehmen das da schon wesentlich ernster. Und interessant ist, es gibt in unserem Land auch eine juristische Bewertung der Verlobung. Eine juristische Bewertung. Wir machen mal einen kleinen Ausflug in unsere Verfassung, in die Gesetzgebung. Und die Paragraphen 1927 bis 1302 befassen sich mit der Verlobung. Und da können wir sehen, dass auch in unserer Verfassung die Verlobung ein Vertrag ist. Ein Vertrag ist, und da wird zum Beispiel geregelt, dass man, wenn eine Verlobung aufgelöst wird, dass man Schadensersatz zahlen muss. Dass man bestimmte, zum Beispiel Geschenke zurückgeben muss. Oder wenn jemand sich schon für die Verlobung, für die Hochzeit bestimmte Sachen angeschafft hat, dass das eventuell finanziell geregelt werden muss, finde ich ganz interessant. Es geht im Grundgesetz im Großen und Ganzen um die Auflösung der Verlobung und die Verpflichtung zu Schadensersatz. Das Verlöbnis ist ein Vertrag, der dem allgemeinen Zivilrecht unterliegt in unserem Land. Wir stellen also fest, sowohl im Alten Testament als auch in unserer Verfassung hat die Verlobung etwas Wichtiges zu bedeuten. Als Gemeinde leben wir in dieser Verlobungszeit und warten auf die Hochzeit. Oder so sollte es jedenfalls sein. Die Christen im Neuen Testament warteten täglich darauf. Zu Beginn der Christenheit warteten sie täglich darauf, dass Jesus wiederkommt. Das war ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Ich stelle euch mal einen Vers aus dem Brief von Paulus an die Thessalonicher vor. Da schreibt er, denn wo wir hinkommen, redet man davon, welche Wirkung unser Besuch bei euch hatte. Die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, weg von den Götzen, jetzt kommt's, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Das ist der, der aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Gotteszorn rettet. Paulus sagt im 1. Korinther 11, wo er das Abendmahl erklärt, dass wir das Abendmahl feiern, bis er kommt. Wird gar nicht weiter erläutert. Das wusste damals jeder, was gemeint war. Bis er kommt, das war damals die tägliche Erwartung der Christen. Jetzt wollen wir mal gucken, worauf wir eigentlich warten als Christen. Und da gehen wir mal in die Apostelgeschichte 1, Vers 9. Das ist die Stelle, wo Jesus die Erde wieder verlassen hat, gen Himmel. Da steht, als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. So erinnert sich Lukas an dieses Ereignis. Paulus präzisiert das im 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13, was sich da eigentlich genau abspielen wird, wenn Jesus wiederkommt. Da schreibt er, wir wollen euch aber nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also die gestorbenen Christen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und jetzt kommt das Wichtigste. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Paulus fordert die Christen, und das können wir auch mal auf uns anwenden, dazu auf, uns gegenseitig mit diesen Worten zu ermuntern. Ich glaube nicht, dass es damals auch nur einen Christen gab, der nicht geglaubt hat oder der geglaubt hat, hätte, dass das noch 2000 Jahre dauern würde. Da kommen wir ja auch noch zu. Warum dauert das eigentlich alles so lange? Was bedeutet jetzt die Aufforderung, sich gegenseitig zu ermuntern? Ich weiß nicht, viele kennen das Wort vielleicht. Ich finde, das ist ein ziemlich altes, altmodisches Wort. Weihnachten singen wir, lasst uns froh und munter sein, aber das passt jetzt im Moment noch nicht zur Jahreszeit. Aber ich kann euch ein Beispiel sagen, bei uns im Ammerland, da gibt es einen Abschiedsgruß und der heißt munter bleiben. Da sagt man sich also, statt tschüss, sagt man, bleib munter, munter bleiben oder einfach nur munter. Ist also sehr geläufig. Und das heißt eigentlich nichts anderes, halt die Ohren steif, halt den Kopf hoch. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Also so ermuntert euch nun einander mit diesen Worten, könnte man auch sagen, munter bleiben, bleib munter. Das fordert Paulus von uns, dass wir uns mit dieser Perspektive gegenseitig, ja, ich könnte mal sagen, bei Laune halten. Nun wird in christlichen Kreisen unheimlich viel darüber spekuliert, wann das denn nun endlich soweit sein könnte. Welche Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen? Ein Theologe hat festgestellt, dass es allein in der evangelikalen Welt, das habe ich jetzt gelesen, ich übernehme das mal, 6 Endzeitmodelle gibt, die nebeneinander stehen. Also 6 verschiedene Modelle, in welcher Reihenfolge und wie und wann und wo sich das jetzt alles abspielen wird. Da will ich euch jetzt gar nicht mit langweilen, ich habe mir das auch nicht alles angeguckt. Mir war es nur interessant. Für mich war es sehr interessant, dass es tatsächlich da eine ganze Menge verschiedene Meinungen gibt. Und alle meinen, sie hätten recht. Sie sind davon überzeugt, dass sie das richtig rausgekriegt haben und dass es genauso kommen wird. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Die Grundlagen für diese Modelle, die kommen zum großen Teil aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist zum einen ein Geschichtsbuch, das uns viel berichtet über die Zeit von Beginn der Schöpfung bis ungefähr 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Es berichtet in großen Zügen über das Volk Gottes, über Israel, das ja gerade heute wieder besonders in den Fokus rückt. Vor wenigen Wochen haben gerade die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran begonnen, die jetzt wieder vorbei sind. Dazu kommt, dass wir immer, also viele, immer, wenn im Nahen Osten etwas Spektakuläres passiert, sofort denken, wie bringen wir das in Zusammenhang mit biblischen Aussagen? Wie bringen wir das, was im Nahen Osten passiert, in Zusammenhang mit dem, was in der Bibel steht? Als zum Beispiel die Hamas am 7. Oktober 23 Israel überfielen, gab es Stimmen, die haben spontan gesagt, hätten sie mal damals die Philister komplett vernichtet, also platt gemacht, dann hätten sie jetzt das Problem nicht. Tiefster Brust und Überzeugung. Leute, also so einfach geht das auch nicht. Oder am 13. Juni, vom Vierteljahr, als Israel den Iran überfiel, war für einige sofort klar, jetzt macht sich Israel die ganze Welt zum Feind und dann kommt Armageddon, die große Schlacht, wo Jesus auf die Erde kommt und alle vernichtet, die gegen Israel sind. Das kann alles so sein, aber ich werde da ein bisschen vorsichtig. Ganz so einfach ist das auch nicht. Wir finden in der Bibel unzählige Prophezeiungen über die Zukunft. Und viele meinen, sie könnten daher ganz genau sagen, wann und wie alles weitergeht. Das ist doch alles klar, sagen sie. Die Jahrwochen in Daniel, 2x3,5 Jahre, Offenbarung, 1000-jähriges Reich, Drangsalzeit, Israel, Hamagena, neuer Himmel, neue Erde, alle Christen wunderbar im Himmel. Und das lässt sich auch relativ sauber herleiten. Und ich bin mir auch vor einigen Jahren da noch viel sicherer gewesen. Ich habe auch, sage ich mal ganz ehrlich, auch gedacht, ich hätte das alles begriffen und so und so und so und so kommt das alles. Und das muss vielleicht noch passieren, aber es muss vielleicht auch gar nichts mehr passieren. Kann man denken, aber ich finde, es ist gefährlich, die Meinung anderer grundsätzlich abzulehnen und zu sagen, nee, so wie ich das sehe, ist das richtig, so steht das in der Bibel. Und die anderen, die haben das eben nicht ganz begriffen. Halte ich für gefährlich. Und dann frage ich mich, müssen wir das überhaupt alles genau wissen? Müssen wir alles ganz genau wissen, wie das kommt, in welcher Reihenfolge das kommt und wann das kommt? Ist das wirklich so wichtig für uns? Jesus sagt einmal zu seinen Nachfolgern in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen. Das ist schon mal gut. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber nicht. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel. Nur der Vater weiß es. Und auf die Frage, trifft jede Prophezeiung so ein, wie wir uns das vorstellen, kann man nur sagen, im Nachhinein sind viele Prophezeiungen im Alten Testament erst zu verstehen, als sie eingetreten sind. Ein Beispiel, irgendwo im Alten Testament steht von Maria, sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Jesus hat nie Immanuel geheißen, Jesus hat Jesus geheißen. Aber Immanuel heißt Gott mit uns und in seiner Funktion, in dem, was er hier gemacht hat, war er der Immanuel. Aber das konnte man erst verstehen aus der Sicht des Neuen Testamentes her. Und es gibt da viele Sachen, die anders eingetroffen sind, als manche Leute das ursprünglich gedacht haben. Dann kommt die Frage, warum dauert das so lange? Warum haben die Leute früher gedacht, so morgen, übermorgen ist es soweit, dann kommt Jesus wieder und nun ist er schon 2000 Jahre her? Ich finde eine Antwort in einer Passage auf den zweiten Brief von Petrus, Kapitel 3. Das möchte ich euch mal vorlesen. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich darüber lustig machen und ihre eigene Begierde ausleben. Sie werden sagen, Jesus, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit dem Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben ist. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort werden auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Eins dürft ihr dabei aber nicht übersehen. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert seine Zusage nicht heraus, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat noch Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren. Hier lesen wir, dass es Gottes Geduld ist, dass das endgültige, vernichtende Gericht immer noch nicht über die Erde gekommen ist, sozusagen eine gnädige Verzögerung. Und auch das ist überhaupt nichts Neues. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, könnt ihr auch zu Hause mal lesen, steht die Geschichte von dem König Hiskia. Jesaja, ein Prophet zu der Zeit, hatte von Gott den Auftrag, geh hin zu Hiskia und sag ihm, dass er sein Testament machen soll, er muss jetzt sterben. Und Jesaja geht dahin und Hiskia will aber noch nicht sterben, überhaupt nicht, und betet sehr intensiv zu Gott und sagt, also ich möchte noch hier und so weiter. Und da hat Gott gesagt zu Jesaja, dreh um, geh nochmal hin, und sag ihm, er kriegt noch 15 Jahre Nachspielzeit. Da sehen wir, dass eine Prophezeiung, die fix ist, dass Gott sich schon mal erbitten lässt und sagt, okay, dann lasse ich nochmal oder bin ich nochmal gnädig. Oder Geschichte bei Jona. Jona kriegt den Auftrag, war auch ein Prophet, zu einer Stadt, die hieß Ninive, hinzugehen und sagen, noch 40 Tage und Ninive wird umgekrempelt. Also erledigt, platt gemacht, Ninive. Passiert das? Nee, passiert nicht. Weil die Menschen von Ninive, die nehmen sich das zu Herzen, kehren um zu Gott und Gott wendet das Urteil ab. Also auch eine Prophezeiung, die nicht eingetroffen ist, weil die Menschen auf Gottes Wort reagiert haben, was Jona übrigens gar nicht gut gepasst hat. Vor einiger Zeit las ich in den Propheten Sacharja, kleiner Prophet im Alten Testament, zweiter von hinten. Sacharja arbeitete zur gleichen Zeit wie Haggai in Juda. Und gleichzeitig wie Haggai und Sacharja, ist übrigens interessant, arbeiteten weiter östlich Buddha und Konfuzius, aber das nur am Rande. Propheten waren Menschen, die Gottes Gedanken an die Menschen weiterleiten. Die mahnten, die ermunterten, die warnten und hier und wieder trafen sie auch Voraussagen, Prophezeiungen. Aber durchaus nicht nur. Also die hatten auch viele andere Aufgaben. Man denkt bei Propheten oft immer an, dass sie nur was vorausgesagt haben. Haggai hat sehr konkrete Prophezeiungen gemacht, aber bei Sacharja, den wollen wir uns einmal ein bisschen angucken, weil der ziemlich viel über die Zukunft gesagt hat. Bei Sacharja, der hat Visionen gehabt, Visionen und Bilder. Und argumentiert auch geistig sehr tiefgehend. Und das kommt uns schon eher befremdlich vor. Und ich möchte euch einfach eine Vision von Sacharja vorlesen, weil ich die so bildlich finde. Sacharja 5, Vers 5, da steht: Dann trat der Engel, der mir zur Seite stand, also neben Sacharja stand ein Engel, wieder vor und sagte: Schau hoch und sieh, was dort zum Vorschein kommt. Was ist denn das? Fragte ich. Das ist eine Tonne, erwiderte er. Und so sieht die Schuld des ganzen Landes aus. Auf einmal hob sich der runde Bleideckel auf der Tonne und eine Frau kam zum Vorschein. Das ist die Gottlosigkeit, sagte der Engel. Er stieß die Frau in die Tonne zurück und schlug den Deckel wieder zu. Als ich wieder aufblickte, sah ich zwei Frauen mit Flügeln, wie Störche sie haben. Sie rauschten heran, packten die Tonne und flogen mit ihr davon. Wohin bringen sie das? Fragte ich den Engel. Sie bauen ihm einen Tempel im Land China. Das ist da, wo früher der Turmbau Babel die grenzenlose Überheblichkeit der Menschen gegenüber Gott offensichtlich zutage getan hat. Und stellte die Gottlosigkeit dort auf einen Podest. Und von diesen Träumen hatte Sacharja, ich glaube, 8 Stück. Müsst ihr mal lesen, Sacharja 1 bis 6 ist hochinteressant. Das Buch Sacharja sticht besonders da hervor, dass es äußerst häufig, nämlich über 70 Mal im Neuen Testament zitiert wird. Die meisten Zitate findet man in der Offenbarung des Johannes. Das Buch Sacharja ist erfüllt mit Prophezeiungen über das Kommen des Messias. Und das Interessante bei Sacharja ist, für Leute, die die Bibel vielleicht gerne kritisieren oder in Frage stellen, er lebte 500 Jahre vor Jesus und hat Sachen sehr detailliert vorausgesagt, sodass man sagen kann, also der hat es einfach gewusst. Das ist kein Zufall. Der hat es einfach gewusst. In 9 Vers 9 sagt er: Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Könige, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Und jeder, der schon mal ein bisschen in der Bibel gelesen hat, weiß, es ist genauso eingetroffen. Jesus ist tatsächlich auf einem Eselsfüllen oder Fohlen in Jerusalem eingeritten. Es ist interessant, das Alte Testament von Jesus her zu verstehen. Was bedeutet das? Der Chefredakteur von Faszination Bibel, Dr. Ulrich Wendel, der hat gesagt, und das möchte ich euch vorlesen, weil ich das total spannend finde: Ich stelle mir die Bibel gern als eine Landschaft vor. Der Länge nach zieht sich durch die Landschaft ein Bergkamm. Dieser Bergkamm, der sich längst durch die Bibel zieht, ist Jesus Christus. Er ist das Rückgrat des Wortes Gottes. Er ist die zentrale Linie in der Heiligen Schrift. Es kommt also darauf an, die Schrift von Christus her zu lesen, die Aussagen des Alten Testaments mit Christus in Verbindung zu bringen. Also die Bibel, ein Gelände sozusagen, und Jesus in der Mitte wie so ein Bergrücken. Und von da aus versteht Herr Wendel, und das kann ich gut nachvollziehen, versucht er, die Bibel zu verstehen. Zurück zur Verlobungszeit. In der Verlobungszeit freut man sich auf die Hochzeit. Man bereitet alles vor, damit dieses überwältigende Ereignis richtig gut wird, freut sich auf die Ehe, man ist nett zueinander und so weiter, hatten wir eben schon. Übertragen wir das mal auf uns, auf die Gemeinde Jesu, auf die Braut. Ich lasse das mal so im Raum stehen, aber vielleicht überlegt sich jeder mal für sich, wie hoch bei ihm so der persönliche Erwartungslevel eigentlich ist. Wenn du morgens aufstehst, denkst du vielleicht mal daran, dass Jesus auf die Gemeinde, na gut, denkt das mal über euch, denkt mal selbst. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht und denkt da auch oft drüber nach. Ich bin natürlich auch ein bisschen älter als ihr alle, da ist man schon ein bisschen näher dran. Aber vielleicht liegt es daran. Wir warten also auf die Hochzeit, auf den Zeitpunkt, wo das eintrifft und was Jesus gebetet hat. Jesus hat in der Bibel mehrfach gesagt, dass er auf der Erde ist, um den Willen seines Vaters zu tun. Den hat er über alles gestellt. Aber einmal, also ich kenne nur die eine Stelle, einmal hat Jesus in einem Gebet seinen eigenen Willen gegenüber dem Vater geäußert und hat gesagt, ich will. Und da steht in Johannes 17, 24, da sagt Jesus, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, auch dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast, denn schon vor Gründung der Welt hast du mich geliebt. Das hat Jesus gebetet. Das war der und ist der Wille von Jesus, dass er uns alle bei sich hat. Dann gibt es noch in der Prophezeiung den Begriff Gericht. Für manche Christen eher unbekannt, für manche Christen ganz, ganz wichtig. Gerade bei uns so in evangelikalen Kreisen wird im Moment viel oder seit längerer Zeit schon viel über einen Begriff diskutiert, der heißt Preisgericht. Das ist so ein Begriff, der kommt nur im theologischen Kontext vor, den gibt es, glaube ich, sonst gar nicht. So ähnlich wie Lobpreis gibt es auch nur bei uns. Also gibt es, ja, ich will das nicht abwerten. Ich meine nur, es gibt so spezielle Wörter, die haben sich bei uns etabliert und jeder weiß, was gemeint ist. Also Preisgericht, weiß, was gemeint ist, wird diskutiert und geschrieben. Die Meinung darüber, über dieses Preisgericht, weiten eine ziemliche Bandbreite aus. Im Wesentlichen geht es dabei um das letzte Gericht am Ende der Welt und die biblischen Aussagen dazu. Und in diesen klingt scheinbar ein großer Widerspruch an, mit dem viele Leute ein Problem haben. Einerseits sagt Paulus, dass alle Menschen vor dem Richterstuhl Christi Rechenschaft über ihr Leben abgeben müssen. 2. Korinther 5,10 steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Andererseits spricht Jesus selbst davon, dass diejenigen, die an ihn als Heiland, als Erretter glauben, gar nicht erst in ein Gericht kommen. Johannes 5,24, ich nenne immer nur ein Beispiel, das findet man ganz oft in der Bibel, sowohl das eine als auch das andere. Ein Beispiel, 5,24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie passt das zusammen? Darüber wird seit längerer Zeit diskutiert. Man hat verschiedene Überlegungen angestellt, sie laufen alle zusammen letztlich darauf hinaus, dass es neben einem allgemeinen Weltgericht noch ein besonderes Gericht für Christusgläubige geben müsse. Wenn die Gläubigen jetzt aufgrund der Einsage im Gericht praktisch durchgewinkt werden, warum gibt es denn im Neuen Testament auch noch ein anderes Gericht? Das ist echt eine schwierige Frage. In der Bibel werden verschiedene Gruppen von Menschen direkt angesprochen, ohne dass die Ansprachen austauschbar sind. Beispiel, Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Werden Kinder angesprochen. Ein paar Verse später steht, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Jetzt gibt es natürlich Kinder, die gehen zu ihrem Vater hin oder ihrer Mutter und sagen, ey, in der Bibel steht, du sollst mich nicht zum Zorn reizen. So ist das nicht gedacht. Das eine ist für die Eltern, das andere ist für die Kinder. Genauso, natürlich kann man als Eltern, da hat man ja einen gewissen Erziehungsauftrag, kann man schon mal sagen, du in der Bibel steht, aber du sollst deinen Eltern gehorchen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber es ist grundsätzlich nicht austauschbar. Und genauso geht das mit Herren und Sklaven in der Bibel an. Es gibt für Sklaven, gibt's Anweisungen in der Bibel und für Herren, wie sie mit ihren Sklaven umzugehen haben. Da kann der Sklave auch nicht zu seinem Herrn hingehen, sagen, du in der Bibel steht, aber so und so. Das ist nicht so gemeint. Die verschiedenen Personengruppen werden persönlich angesprochen und sind grundsätzlich nicht untereinander austauschbar. Luther hat erkannt, dass der Gläubige sozusagen zwei Personengruppen in sich vereint. Luther hat gesagt, der Gläubige ist gerecht und Sünder zugleich. Und in Gottes Augen ist der gläubige Christ ein Gerechter. Um Jesu Willen hat Gott ihn heilig gesprochen. Jesus hat seine Sünde auf sich genommen, am Kreuz gesühnt und ihn so vollkommen mit Gott versöhnt. Kann ich übrigens nur jedem empfehlen, der das noch nicht glaubt. Denkt darüber nach. Durch Glauben gehört ihm das ewige Heil. Eben das, was nach der Hochzeit kommt. Oder auch die Hochzeit selbst schon. Das erlangen wir, das bekommen wir, weil wir an Jesus glauben. Sünder ist der Gläubige in dieser Personalunion im Blick auf seine Person und sein Leben. Auch wenn er neu geboren ist durch den Heiligen Geist und die Taufe, ist noch etwas Altes in dem gläubigen Christen, das ist dann der Sünder. Und jetzt könnte man sagen, mit diesen verschiedenen Gerichtsmodellen, also entweder er rettet für immer oder es gibt dann noch irgendwo eine Beurteilung, sage ich mal vorsichtig, statt Gericht, eine Beurteilung, spricht Gott die Gläubigen unterschiedlich an. Es gibt Gläubige, die furchtbare Angst haben, die also vielleicht nicht so, man nennt das so Heilsgewissheit haben, nicht so ganz sicher sind, dass das alles so eintritt. Denen sagt Gott ganz klar, wenn du an Jesus glaubst, dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen, dann bist du errettet und vor mir ist das alles oder zwischen uns steht nichts mehr, ist alles geklärt. Aber es gibt auch Christen, die nehmen vielleicht die sogenannte billige Gnade in Anspruch. Die sind gleichgültig. Die sagen, oh, kann ja nichts passieren, ich komme in den Himmel, kann ich leben, das ist das andere Extrem, kann ich erleben, wie ich will. Und denen sagt die Bibel, so sehe ich das jedenfalls, sagt die Bibel, pass auf, so einfach ist das nicht. Also es wird da nochmal in irgendeiner Form eine Beurteilung geben. Das ist nicht so, wenn du hier die Erde verlässt, ist alles das vorbei, was du da auf der Erde gemacht hast. Ich will jetzt keinem Angst machen. Aber das richtet sich auch nur an die, gibt's hier ja nicht, die leichtsinnig vor sich hinleben und sagen, ja, ich nehme die billige Gnade für mich in Anspruch und das wird schon alles laufen. Ja. Und so könnte ich mir vorstellen. Und dann stellt Gott natürlich in der Bibel den Gläubigen in irgendeiner Form auch noch eine Belohnung vor Augen. Also so, vielleicht so ein Bonbon, was noch oben drauf gibt aus Geschenk. Dass es da eigentlich irgendwas geben wird, das uns auch anspornt, uns anzustrengen in unserem Christenleben, das uns anspornt, Jesus nachzufolgen. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Da steht nichts drüber in der Bibel weiter, aber ich denke mal, da wird es irgendwas geben. Verlobungszeit ist eine schöne Zeit, aber nur, wenn man das Ziel vor Augen hat, der konfirmierte Spruch. Lasst uns diese Zeit in diesem Sinne genießen. Immer daran denken, dass es jeden Moment soweit sein kann. Dass es jeden Moment soweit sein kann, dass Jesus uns zu sich holt. Nicht umsonst heißen die letzten beiden Verse in der Bibel, Offenbarung 22, der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und ich möchte am Ende noch ein Bibelvers sozusagen als Schlusswort unter diese Predigtreihe, was hält ewig, was hält, oder wie heißt das jetzt? Egal. Okay. Einen Bibelvers stellen aus dem 2. Korinther 4, Vers 17. Da steht, schreibt Paulus, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles Sichtbare vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Ich möchte noch beten. Großer Gott, danke, dass du uns das Unsichtbare vor Augen stellst. Auch wenn wir so in dieser Welt verwurzelt sind und mit allen möglichen Dingen beschäftigt sind, dürfen wir durch deinen Geist wissen, da kommt noch was. Da kommt noch was, was so schön sein wird, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und danke, dass du uns in deinem Wort so deutlich sagst, dass der Glaube an Jesus uns errettet, dass wir dadurch in Sicherheit sind. Wir möchten aber auch die Warnung ernst nehmen, dass wir unser Leben hier auf dieser Erde nach dir ausrichten, dass wir auf die Hochzeit warten wollen, dass wir so leben möchten wie in der Verlobungszeit, dass wir uns anstrengen möchten, dir zu gefallen, dir nachzufolgen, Herr Jesus. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha für uns eingetreten bist, dass du die Schuld für uns getragen hast und wir freuen uns auf die Hochzeit. Amen. In diesem Sinne, munter bleiben.